Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Und zack, ist auch schon wieder Montag und somit auch Zeit für die vorletzte Folge Anpfiff 15:30 in diesem Kalenderjahr 2024. Anders als der eine oder andere Bundesligist sind wir noch lange nicht im Wintermodus und ziehen voll durch. Daher freue ich mich auch, dass ich Fabian und Sören wieder an meiner Seite begrüßen darf. Grüß euch Jungs.
Hallo zusammen.
Hallo, wunderschönen guten Tag aus Meerbusch.
Aber die Freude auf Weihnachten kommt langsam näher bei euch oder noch nicht so im Weihnachtsmodus?
Puh, also bei mir ist es noch ein bisschen weit weg. Wahrscheinlich wenige Stunden davor geht es dann auch los.
Ah ja, okay. Bei dir, Fabi? Du hast ja, glaube ich, erst noch eine andere Baustelle abzuarbeiten, ne?
Ja, ich glaube, Baustelle darf man nicht sagen. Es ist ein Kindergeburtstag tatsächlich. Das macht man gerne vor Weihnachten. Trotzdem ist natürlich die Weihnachtszeit schon viel früher im Gange, im vollen Gange mit Tannenbaum und allem drum und dran, was dazugehört. Also von daher, ich bin schon angekommen, ja.
Sehr schön, mittendrin statt nur dabei. Ja, gut, dann lass uns doch direkt mal zurückblicken auf den letzten Spieltag der Champions League. Beginnt am Dienstag, Fabi, und der FC Bayern war zu Gast auf Schalke. Allerdings hieß der Gegner nicht Schalke 04 wie vor vielen, vielen Jahren mal, sondern Donetsk. Und die Aufgabe meisterten die Bayern eigentlich ziemlich souverän.
Ja, ich glaube, das Highlight bzw. das Schlechteste am Spiel war der Schiedsrichter, der Entscheidungen getroffen hat, unabhängig davon, ob es ein VAR gibt oder nicht, die nicht nachvollziehbar waren. Gott sei Dank war es am Ende ein klares Ergebnis. Gegen ein sehr, sehr schwaches Donetsk Bayern das Minimale getan und trotzdem 5-1 gewonnen.
Mhm. Raus mit Applaus, Sören, stand schon quasi fast vor dem Spiel fest. Jetzt auch im sechsten Spiel die sechste Niederlage. RB Leipzig verliert auch das Heimspiel gegen Aston Villa.
Ja, mit 3-2, man könnte sagen knapp. Ich glaube, zeigt einfach die Champions League-Saison von Leipzig. Sie hatten Phasen, oder auch in dem Spiel Phasen, wo sie eigentlich auch auf Augenhöhe war mit der mittlerweile Spitzenmannschaft aus England. Aber dann verlierst du, und es beschreibt die Champions League-Saison von Leipzig, glaube ich, perfekt, dass du jetzt auch wieder ein Spiel relativ knapp verlierst.
Mhm. Ja, und knapp gewonnen quasi mit Schluss für Fabi. Nordi Mukiele war es am Ende für die Werkself. Knackten die Leverkusener das Bollwerk der Italiener Inter Mailand und schlagen Inter mit 1-0. Am Ende doch schon verdient.
Verdient auf jeden Fall. Trotzdem muss man sagen, Inter aus irgendwelchen Gründen, glaube ich, auch noch die ein oder andere Kraft geschont. Bisschen überraschend in einem Champions-League-Spiel, wo es um ein bisschen was geht. Am Ende des Tages ist es aber egal. Die Leverkusener verdient gewonnen.
Ja, mhm. Absolut. Bei Inter hatte man so den Eindruck, als ob sie von Anfang an quasi nur auf den einen Punkt aus waren. Das wäre ja auch noch fast gut gegangen. Ja, und das eigentliche Spektakelspiel fand im Signal Iduna Park dann am Mittwoch statt, Fabi. Der BVB unterliegt am Ende ärgerlicherweise dem FC Barcelona und Hansi Flick.
Ja, ich glaube, ein Spiel, was man nicht verlieren muss, tatsächlich. Die Dortmunder eigentlich phasenweise ganz gut gemacht. Trotzdem lässt man sich dann, glaube ich, zu einfach abkochen, vor allem in der zweiten Halbzeit bei den Gegentoren. Oft das Gefühl eben auch gehabt, dass die Dortmunder am Drücker waren, beziehungsweise das Momentum auf ihrer Seite. Und auf der anderen Seite muss man sagen, Barcelona kaltschnäuzig, super effizient und hat sich da ja ein Stück weit ordentlich aus der Affäre gezogen. Und ja, ich glaube doch, am Ende wird ein Punkt wäre auch okay gewesen für die Dortmunder, denke ich.
Ja, aber trotz der Niederlage kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Der BVB auch immer noch gut mit drin mit 12 Punkten jetzt nach der Niederlage. Erste Heimniederlage übrigens in diesem Kalenderjahr. Sören, der VfB Stuttgart rehabilitiert sich für die Klatsche in Belgrad in der Vorwoche und gewinnt zu Hause nach zwischenzeitlichem 1-0 Rückstand am Ende dann auch ziemlich souverän und deutlich gegen die Young Boys aus Bern.
Ja, mehr als verdient. Auch in der Höhe, glaube ich, absolut in Ordnung. So muss das sein, wenn du als deutsche Mannschaft gegen die Schweiz spielst.
Mhm. Komm, dann fliegen wir noch mal kurz am Donnerstag über die Euroleague-Spiele drüber. Fabi, die Frankfurter in Lyon mit das schlechteste Spiel, glaube ich, der bisherigen Saison.
War mit Vorhersage von mir. Wer sich erinnern kann an die letzte Aufzeichnung, ich sage, es wird eine schwierige Woche in Lyon. Das war gar nichts, das war sehr, sehr schlecht und ich glaube, mehr braucht man dazu, glaube ich, auch gar nicht zu sagen, oder?
Nee, braucht man, glaube ich, nicht. Ja, und dann kommen wir zu den Heidenheimern, Sören. Ah nee, die TSG Hoffenheim haben wir noch. Die spielte 0-0 gegen Steaua Bukarest. Am Ende auch viel zu wenig. War zwar das bessere Team, aber vorne nicht effektiv genug. Punkt definitiv zu wenig. Wird wahrscheinlich auch ja, mit Hinblick auf die letzten beiden Spiele gegen Tottenham und Anderlecht auch gar nicht reichen fürs Weiterkommen. Ja, und dann haben wir noch die Heidenheimer am Donnerstag, Sören, in der Türkei bei Başakşehir verloren.
Ja.
Auch mit Abstand der schlechteste Auftritt, glaube ich, der Heidenheimer.
Absolut. Da hat man in dem Spiel hat man wirklich gesehen, vielleicht ist die Mannschaft nicht gemacht für den internationalen Wettbewerb. Ich glaube, gerade die Türken waren in allem überlegen, auch gerade was ja, die Aggressivität betraf. Und von daher geht die Niederlage absolut in Ordnung.
Gut, ja, überwintern tun dann letztendlich alle Mannschaften außer RB Leipzig ja quasi dann quasi in der
Nee.
nächsten. Bitte?
Ja gut, weil zum Teil die Spieltage erst im neuen Jahr stattfinden.
Genau, die nächsten zwei beziehungsweise ein Spieltag ist ja nur noch in der Conference League für die Heidenheimer gegen St. Gallen, sind dann im neuen Jahr, aber ich glaube, da stehen die Chancen der deutschen Mannschaften eigentlich für alle ziemlich gut, sich sowohl direkt als auch über die Playoffs dann ja, für die nächste Runde zu qualifizieren. Kann man, glaube ich, ganz gut mit zufrieden sein. Im Gegensatz zu der ein oder anderen Mannschaft, sei es PSG, Madrid und so, da kommt es ja in den letzten zwei Spieltagen noch zu richtigen Knallerduellen, wo es dann ja richtig spannend wird, wo vielleicht auch das Torverhältnis am Ende entscheiden könnte. So, dann lass uns weitermachen. Bundesliga, Freitagabend. Sören, der VfB Stuttgart.
Der SC Freiburg?
Ach, SC Freiburg? Wie war ich? Ah, ich war schon ein Spiel weiter. Entschuldigung. Ja,
Ja,
der SC Freiburg, genau.
SC Freiburg gewinnt am Ende sicherlich auch ein bisschen glücklich mit 3-2 gegen Wolfsburg. Ich fand es eigentlich gerade in der ersten Halbzeit ein recht ausgeglichenes Spiel. Dann geht Freiburg, ja, ein wichtiges Tor vor der Halbzeit, kurz vor der Halbzeit mit 1-0 in Führung. Und in der zweiten Halbzeit, klar, war Freiburg dann bestimmt eine halbe Stunde die bessere Mannschaft, hat er dann noch auf 3-0 erhöht. Und die Wölfe müssen sich, glaube ich, vorwerfen lassen, dass sie zu spät ja, wach geworden sind. Sind dann zwar noch auf 3-2 rangekommen, aber ich glaube, unterm Strich wäre da sogar ein bisschen mehr drin gewesen, wenn Wolfsburg von Beginn an, glaube ich, die Einstellung an den Tag gelegt hätte, wie sie dann eben nach dem 3-0 aufgetreten sind.
Ja, im neunten Spiel hat sie Wolfsburger mal wieder erwischt, mal wieder eine Niederlage. Ja, du hast es angesprochen, zu spät wach geworden. Die Freiburger könnten sich da auf ihren Doppeltorschützen Kübler auch verlassen, wie am ersten Spieltag auch doppelt wieder getroffen. Ja, und die Freiburger gewinnen letztendlich hier, beziehungsweise bestätigen ihre Heimauftritte. Im siebten Spiel ist der fünfte Sieg. Also auch eine ganz gute Heimbilanz, schon mehr Heimsiege als letztes Jahr zu dem Zeitpunkt. Und die Freiburger jetzt durch den Sieg auch wieder oben mit rangepirscht, ne? Also jetzt auf Platz 6 mit 24 Punkten hätte, glaube ich, vor ein paar Wochen, dadurch, dass ja die letzten Wochen eigentlich mehr oder weniger auch oft verloren haben und nur unentschieden gespielt haben, auch wieder mit in der Runde mit dabei.
Ja, ist sogar Platz 5, Tobi.
Fünf? Der
Ja.
Kicker hat sie auf. Okay.
Mit 24 Punkten. Tatsächlich liegt aber, glaube ich, auch weniger daran, dass die Freiburger so eine ja, Saison spielen, wo sie die Sterne vom Himmel spielen, sondern vielmehr, weil es in dem Bereich der Tabelle einfach richtig, richtig eng ist. Heimstärke gebe ich dir auch recht. Am Ende des Tages würde ich schon sagen, dass die Wolfsburger halt einfach zu spät letztendlich nochmal aufs Tableau gekommen sind. Ich glaube, es wäre ein klassisches Spiel gewesen, was für mich hätte eigentlich auch unentschieden ausgehen können, weil beide Mannschaften ziemlich viel investiert haben für ihre Verhältnisse und der Rest eigentlich auf Augenhöhe ablief. Also so würde ich zumindest beschreiben.
Ja. Gut, und dann würde ich vorschlagen, machen wir mit der Samstagnachmittagskonferenz weiter, wo ja einige Spiele so von den Paarungen her schon vorhersehbar waren. Machen wir weiter mit dem Meister Bayern 04 Leverkusen, nimmt die Hürde FC Augsburg, gewinnt am Ende ziemlich abgezockt und souverän mit 0-2, effektiv zwei Torschüsse, zwei Tore zur Halbzeit, Terrier und Würz. Und in der zweiten Halbzeit die Leverkusener eigentlich das komplette Spiel im Griff gehabt, die Augsburger nach vorne hin so gut wie gar keine Durchschlagskraft. Ja, am Ende sind es dann, wir kommen gleich noch auf das Bayern-Spiel zu sprechen, verkürzen die Leverkusener dann den Rückstand auf die Bayern auf nur noch 4 Punkte. In der Tabelle sind jetzt 7 Pflichtspiele in Folge ungeschlagen und ja, haben mit dem Sieg ihren guten Lauf der letzten Wochen bestätigt, glaube ich.
Ja, mache ich mal, Sören. Ich glaube, so muss eine Spitzenmannschaft spielen an einem Samstagnachmittag nach internationaler Woche. Die Augsburger erst gar nicht ins Spiel kommen lassen, super erwachsen, das Ding durchziehen, keine Gefahr aufkommen lassen und zu den richtigen Zeitpunkten dann eben auch die Tore zu machen. Resultiert natürlich aus der individuellen Qualität, die dann halt einfach auf dem Platz steht. Von den Augsburgern einfach viel zu wenig. Eigentlich hätte es ein Heimleit oder ein Highlight-Spiel letztendlich sein können müssen, zu Hause gegen den Meister. Man hatte aber schon das Gefühl von Anfang an, dass es nichts werden wird mit einer besonderen Leistung. Man hat das, glaube ich, auch ja mit dem frühen Gegentor von Terrier letztendlich dann auch schon fast hingenommen, dass man da keinen Auftrag mehr hatte. Und von daher haben es die Leverkusener Klasse im Stile eines Meisters an dem Samstag runtergespielt.
Ja,
Mehr brauchst du da nicht.
24. Auswärtsspiel, wo sie nicht als Verlierer vom Platz gegangen sind. Also von solchen Serien träumen, glaube ich, andere Mannschaften in der Bundesliga, die auswärts so ihre Probleme haben. Fabi, wollen wir mit der Überraschung des Samstagnachmittags anfangen oder wollen wir erst den
Du, können wir gerne machen. Also wie gesagt, können wir die Bayern nehmen, die 2-1 verlieren. Der schlechteste Auftritt dieses Jahr, mit Abstand, glaube ich. Körpersprache, Einsatz, Wille. Ich glaube, es war der perfekte Tag, um die Bayern zu schlagen, als Mannschaft, die ja ein bisschen den Körper ins Spiel mitbringt, die letztendlich dann auch die ein oder andere Situation wirklich auch im Pressing ausnutzt, den Druck hochhalten kann. Ja, eine Mannschaft, die letztendlich sich eine ganze Woche auf das Spiel vorbereitet hat und von daher war es der perfekte Zeitpunkt, weil die Bayern zu keinem Moment wirklich in der Lage waren, sich dem entgegenzusetzen, selbst auch nach dem 2-1 Anschlusstreffer von Sané kein Torschuss, keine Torschuss mehr erarbeitet. Ich glaube, es war einfach der Tag, wo, muss man so sagen, glaube ich, nichts vorhanden war beim FC Bayern. Man dachte vielleicht im Vorfeld, dass es irgendwie von selbst geht. Dem war nicht so. Von daher ein super verdienter Sieg der Mainzer, die alles richtig gemacht haben. Wenn du den FC Bayern schlagen willst, dann so. Und die Bayern die schlechteste Leistung der ganzen Saison geboten.
Auch wieder zwei Gegentore kassiert. Das 1-0 darf, glaube ich, so auch nicht fallen. Kim da auch ziemlich desaströs. Kann den Ball wegschlagen, was er da sich dabei gedacht hat. Keine Ahnung. Ist auch wieder so ein Konzentrationsfehler, den er einfach nicht machen darf. Und ja, lieber dann zweimal zur Stelle. Du hast es schon angesprochen, die Mainzer entwickeln sich immer mehr als zum Angstgegner der Bayern, ne? Jetzt 5. Heimspiel der Mainzer gegen die Bayern, 4 Siege. Also. Da sollte sich in nächster Zeit auch mal wieder was ändern bei den Bayern. Ne?
Nächstes Jahr,
Nächstes Jahr auf ein neues dann. Fabi, die Verletzungsmisere der Bayern geht ja weiter. Und jetzt haben wir wieder das Thema, wird überall hochgekocht bezüglich ja, einer Alternative im Sturm. Hat man, glaube ich, bei dem Spiel dann auch gemerkt, dass er dann so ein, ja, so ein Brecher oder so hat gefehlt, ne? Den du mal die letzten 5 bis 10 Minuten vorne reinschmeißen kannst. Ne?
Ja, ich glaube schon, dass es vielleicht der Fall ist. Allerdings muss man halt auch mal ehrlich sein. Jetzt ist Kane letztes Jahr, dieses Jahr sind jetzt mal 2, 3 Spiele. Letztendlich willst du da jemanden auf die Bank setzen, der dich im Jahr 10, 11, 12 Millionen kostet. Das kann sich halt eigentlich keine Mannschaft leisten. Das ist Punkt 1. Punkt 2, wenn man sich die Offensive anguckt, Musiala, Olise, Sané, Gnabry, Coman.
Alle einen gebrauchten Tag gehabt, ne?
Genau, aber es müsste eigentlich jemand auch da sein, der die Lücke dann zumindest mal 1, 2 Spiele letztendlich überbrücken kann. Dass die Stimmen nach einer Bayern-Niederlage immer lauter sind, was man hier auch nicht vergessen darf. Es war die erste Niederlage dieser Saison tatsächlich in der Bundesliga am ja, 14. Spieltag. Man muss irgendwo manchmal auch die Kirche, glaube ich, im Dorf lassen, wenn man ehrlich ist. Auch der FC Bayern kann mal ein Spiel verlieren. Ich glaube, du hast immer noch die beste Abwehr, den besten Sturm, 4 Punkte Vorsprung. Also, ich sage nein, um deine Frage zu beantworten. Einen teuren Bankwärmer braucht der FC Bayern eigentlich nicht.
Gut, Sören, für dich noch eine Vorlage. Die Bayern hätten ja theoretisch jemanden mit Matistel, der aber, glaube ich, unter Vincent Kompany und allgemein die letzten Wochen und Monate ja irgendwie kein Selbstvertrauen hat und auch nicht von Kompany reingeworfen wird.
Ja, wobei er hatte ja, glaube ich, schon auch im Topspiel, glaube ich, wo er beginnen
Dortmund.
durfte. Ja, genau. Also Es ist halt immer dann die Frage, klar, jetzt ist Kane nicht da, jetzt muss Tell dann direkt funktionieren und Tore schießen. Klar, er ist jetzt schon ein paar Jahre da, aber er ist jung und wie Fabio schon gesagt hat, ich fand das auch sehr, sehr, sehr viel, dass die Bayern jetzt komplett schlecht geredet werden. Jeder Spieler wird schlecht geredet. Es war die erste Niederlage, wie Fabio richtig gesagt hat. Und es ist jetzt nicht so, dass die Bayern in den letzten Wochen katastrophal aufgetreten sind, ganz im Gegenteil. Klar, von Tell erwartet man irgendwann den nächsten Step. So, und wenn es jetzt bis zum Winter oder vielleicht wird es darauf hinauslaufen, dass sie ihn ausleihen. Aber alles jetzt auf ihn zu münzen, wäre, glaube ich, jetzt auch zu viel.
Mhm. Und Fabi, heute dann noch letzter Punkt dann bei den Bayern. Sickerte so ein bisschen durch, dass man da wohl wahrscheinlich kein neues Vertragsangebot machen wird und sich wahrscheinlich zur neuen Saison einen neuen Verein suchen kann. Leroy Sané, jetzt viele Jahre in München mit dabei, läuft aber auch mal wieder in dieser Saison seiner Form hinterher.
Verstehe ich, um ehrlich zu sein. Du hast jemanden, der hoch veranlagt ist, der verdammt viel Geld verdient, also unter die Top 3, 4 ist mit, glaube ich, roundabout 20 Millionen, der, glaube ich, das Problem hat und das beschreibt seine Situation eigentlich ganz gut, wenn du mit 27, 28 immer noch als Talent bezeichnet wirst und eine ganze Nation darauf hofft, dass irgendwann mal die Leistungsexplosion kommt, die dann aber nur zwei, drei Spiele letztendlich anhält, dann ist es einfach zu wenig. Und ich glaube, dann ist es auch aus FC Bayern Sicht die richtige Entscheidung, eben auch zu sagen, dass man das Geld vielleicht anderweitig in den Kader investiert, obwohl, und da können wir uns jetzt schon drauf einstellen, vor allem die Medien natürlich dieses Thema bis aufs Letzte ausreizen werden und eigentlich im Umkehrschluss Sané irgendwo transferiert wird im Sommer, weil er vereinslos ist, ein gutes Spiel macht und dann zum Messias aufsteigen wird, wie es halt immer so ist im Fußball. Ja. Aber ich glaube, aus FC Bayern Sicht ist es nun mal eine, glaube ich, richtige Entscheidung zu sagen, dass diese 20 kolportierten 20 Millionen Jahresgehalt einfach zu viel sind und mit Sicherheit auch anderweitig irgendwo in den Kader fließen können.
Ja, richtig. Schauen wir mal, was da in den nächsten Wochen noch so bei den Bayern passiert. Machen wir weiter mit Borussia Mönchengladbach, die beim wirklich ungefährdeten 4:1 Heimsieg über Holstein Kiel ihre beeindruckende Heimserie weiter ausbauen. Haben jetzt aus den letzten 6 Heimspielen 5 Siege, einen Unentschieden geholt und auch jetzt perfekten Start erwischt, schon nach einer guten Minute 1:0 in Führung gegangen. Klasse Tor von Tim Kleindienst, hat er selber mit eingeleitet von der Mittellinie an. Schön nach außen gespielt, dann in die Mitte gezogen, also perfekt bedient worden, auch von Honorar. Da nahm das Spiel schon einen guten Lauf für die Borussia. Und dann auch zur Halbzeit führten die Gladbacher dann 3:1 durch Tore von Hack und Plea. Und in der zweiten Halbzeit waren auch noch weitere Chancen aufs Vierte, Fünfte da. Das Vierte haben sie dann noch gemacht. Auch wieder Plea rund, eigentlich ein super Samstagnachmittag für alle Gladbach-Fans. Und es wird sich zeigen, ob die Gladbacher jetzt mal schaffen, 2 Spiele in Folge zu gewinnen, was ja schon seit über 2,5 Jahren nicht geschafft haben. Nächster Gegner wäre da nämlich die TSG Hoffenheim. Und für die Kieler mal wieder ein ziemlich schwacher Auftritt.
Ja, ich glaube, wenn du auswärts nach Gladbach fährst, als Mannschaft, die jeden Punkt braucht, natürlich auch, nimmst du dir eigentlich schon was vor. Und wenn du dann halt in der ersten Minute schon das Gegentor bekommst, auch gefühlt gar nicht auf dem Platz bist, dich nicht wehrst, dann verlierst du zu Recht. Es war mal wieder, glaube ich, ein Beweis dafür, dass die Kieler irgendwie noch nicht angekommen sind in der Bundesliga. Weil wenn du von Beginn an nicht mit der richtigen Einstellung dagegen hältst, dann wird es schwer. Und das ist für mich nach wie vor ein Fragezeichen. Wie gesagt, du spielst wahrscheinlich nur einmal in der Bundesliga in den nächsten Jahren. Und du gibst die Spiele dann so früh dann eben auch außer Hand, ist schon ärgerlich.
Ja, denke auch. Fabi, du noch einen Satz?
Ja, was soll ich dazu noch sagen? Also ja, zu den Gladbachern. Wobei das ist halt dann auch immer so ein Ding. Jetzt zweites Heimspiel in Folge, eigentlich ganz okay. Letztes Jahr war ja noch der BVB zu Gast. Jetzt ein Spiel, wo du gewinnen musst. Hm. Ich glaube, das kann kein Maßstab sein. Also haben wir jetzt oft genug schon drüber gesprochen. Das wird sich jetzt zeigen. Ich glaube, jetzt hast Hoffenheim, das ist auch nochmal ein Gegner. Wenn die Gladbacher wirklich sehr, sehr versöhnliche Weihnachten feiern wollen, dann sollten sie gucken, dass sie da die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Dann glaube ich, dass es seit 3, 4, 5 Jahren vielleicht das schönste Weihnachtsfest ist, was die Gladbacher mit ihren Fans gemeinsam feiern können.
Guck mal, welche schöne, rührende Worte von Fabi. Ja, richtig.
Ja, ich glaube, du bist ja dann ganz vorne mit dran, in der Tabelle auch.
Definitiv. Jetzt mit 21 Punkten ist auch auf Tuchfühlung, ne? Also 3-4 Punkte nach oben zu den Europapokalplätzen. Alles möglich. Deswegen, von daher. Fabi, so ein Team Kleindienst, kopfballstark und auch mannschaftsdienlich, weiß, wo das Tor steht. Wenn man den bei den Bayern so setzen würde, der macht doch auch seine 7-8 Tore, oder?
Glaube ich auch. Ich glaube sogar mehr.
Aber was machen wir denn?
Also zweistellig würde er mit Sicherheit treffen, wenn er immer spielen würde. Tatsächlich. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass das dann auch nochmal eine andere Hausnummer ist, glaube ich, auf dem Niveau, wo die Bayern dann spielen. Also von daher.
Ich meine so Backup-mäßig. Ne? Ich meine, wir hatten Schupo hatten wir die letzten Jahre. Also sehe ich jetzt keinen großen Unterschied, oder?
Nee, also tatsächlich, klar, könnte man den gut gebrauchen, aber für ihn, glaube ich, hat er ja alles richtig gemacht. Nationalmannschaft, wo er mittlerweile seine ersten Spiele macht, seine Tore macht. Von daher, glaube ich, gibt es wenig Gründe für ihn, auch darüber nachzudenken, ob er vielleicht nochmal irgendwo eine Luftveränderung benötigt.
Mhm. So, und dann kommen wir schon zum letzten Samstagsspiel am Nachmittag. Waren ja nur 4 Spiele. Und bei der Partie Bochum bei Union Berlin stand eigentlich das Motto auf dem Plan, die Sieglosserien beenden. Am Ende trennen sich beide Mannschaften mit 1:1, Sören. Wolltest du noch kurz aufs Spiel eingehen, bevor wir dann auf die eigentliche Szene des Spiels eingehen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, 90 Minuten Fußball wurden ja dennoch gespielt. Ich muss sagen, nach dem Spiel, seit langer Zeit war ich mal wieder stolz auf die Mannschaft, auf den VfL Bochum, weil sie sich gegen viele Widerstände in Berlin durchgesetzt hat, früh mit 10 Mann nur noch gespielt hat nach der roten Karte von Miyoshi. Dann war es ein komplett anderes Spiel, dann war Union klar die bessere Mannschaft, dann gehst du trotzdem 1:0 in Führung. Fängst du jetzt zwar das 1:1 auch in der ersten Halbzeit, aber du hast immer dagegen gehalten, weil nochmal Union war klar die bessere Mannschaft, das muss man wirklich sagen. Aber du hast gefightet, du hast dich nicht ergeben, trotz des unglücklichen Spielverlaufs, sondern du hast alles daran gesetzt, zumindest den Punkt zu holen. Von daher, gerade auch als VfL-Fan, kann ich wirklich sagen, dass man mit der Leistung auf die Leistung wirklich stolz sein muss. Und für Union Berlin sicherlich zu wenig, weil sie hatten die Chancen, sie haben es teilweise nicht konzentriert zu Ende gespielt. Und da muss man sich sicherlich vorwerfen lassen, dass man nicht früher schon das Spiel gedreht hat.
Mhm. Ja. Und dann kam es zu einer ziemlich ärgerlichen Szene.
Ja, Feuerzeugwurf. Ich glaube, jeder, der, glaube ich, auch unseren Podcast hört, weiß, worum es geht. Ja, ich glaube, das sind Sachen, die sich nicht gehören. Gerade auch, was danach so passiert ist, die Kommentare auch im Internet und so, dass quasi so eine Täter-Opfer-Umkehr vollzogen wurde, dass Patrick Reves der Schuldige war, dass er angeblich zu viel draus gemacht hat. Fakt ist, er wurde getroffen, die Art und Weise. Also er ist zum Glück nicht blutüberströmt vom Platz gegangen, sondern wahrscheinlich nur mit einer kleinen Irritation in diesem Moment. Aber die Art und Weise, wie danach über die Szene gesprochen wurde, geht nicht, Fakt ist. Ich glaube, sowas kann man nicht verhindern, aber die Art und Weise ist natürlich nicht gut gelaufen. Und da wird sich sicherlich jetzt in den nächsten Tagen auch nochmal mit auseinandergesetzt werden. Und dann, so ist zumindest mein Eindruck, dass der VfL die 3 Punkte am grünen Tisch gewinnt. So soll es nicht sein, aber wenn es die Regeln sind, dann wird es darauf hinauslaufen.
Okay. Also ich bin auch kein Justiziar, aber bei dem letzten Spiel, wo ein Spiel abgebrochen wurde, wo der VfL mit beteiligt war, war ja der Becherwurf damals beim Spiel gegen Gladbach, glaube ich. Da wurde allerdings ein Linienrichter getroffen vom Bierbecher, wurde das Spiel ja sofort abgebrochen. Ob das jetzt der Fall ist, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass der VfL Bochum da die 3 Punkte wirklich kriegt. Ich habe da so ein Gefühl, dass der DFB da wirklich eine harte Strafe aussprechen wird. Dann auf Bewährung wahrscheinlich die nächsten Heimspiele für Union Berlin. Aber das Spiel ist zu Ende gespielt worden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch hinterher 0-2 gewertet wird.
Ja, aber das Spiel wurde unter Protest wieder angepfiffen. Man darf es ja auch, klar, wer es dann vielleicht nicht weiß, Patrick Davis konnte nicht zurück ins Tor, sondern Philipp Hoffmann musste ins Tor, weil der VfL nicht mehr wechseln konnte. Also es wurde ja klar eine Situation herbeigerufen, dass der VfL benachteiligt wurde. Er konnte nicht mehr wechseln, er hatte keinen Torwart mehr, der im Tor stehen konnte. Also ich glaube schon, dass man das schon auch berücksichtigen muss.
Okay. So, jetzt hast du unsere beiden Sichtweisen gehört, Fabi.
Ja, denkst du denn in dem Fall? Ich finde es einfach nur tatsächlich nervig, dass man sich mit solchen Themen auseinandersetzen muss. Klar, gibt es eine Meinung. Man hat viel drüber geschrieben im Nachgang. Ich würde mir wünschen, dass der VfL Bochum die ersten drei Punkte sportlich einfährt, nicht am grünen Tisch. Es wird so viel diskutiert und es macht dann einfach den ganzen Sport auch kaputt, dass die Geschehnisse eine Katastrophe sind, steht außer Frage, weil es irgendein Idiot gibt, der letztendlich da was ins Spielfeld reinschmeißt. Aber habe jetzt euch beiden auch gerade zugehört, es ging eigentlich gar nicht mehr um den Sport, sondern vielmehr um ja, das, was dann danach passiert ist. Ich glaube, die Gemüter waren ziemlich erhitzt. Am Ende des Tages sehe ich sportlich. Ich glaube, der VfL hat im Rahmen seiner Möglichkeiten ein relativ gutes Auswärtsspiel gemacht. Tatsächlich, so wie es Sören auch erwähnt hat. Ich glaube, da kann man auf die Leistung drauf aufbauen. Trotzdem muss man letztendlich auch so langsam aber sicher sich überlegen, wie man den zweiten Teil der Jahreshälfte bestreitet. Ist ein bisschen Geld da, um die Mannschaft zu verstärken. Eins ist offensichtlich, ich glaube, das war jetzt so ein Spiel, wo einfach alles auch zusammengepasst hat aus der VfL-Sicht, wo man auch mit kämpferischer, körperlicher Leistung letztendlich auch einen Punkt sich ergattern konnte. Ich glaube aber, irgendwann wird der Moment kommen, wo du gegen Gegner wie jetzt Union Berlin im Zweifel dann 11 gegen 11 eben auch spielerisch in der Lage sein musst, den Weg nach vorne zu finden. Und da wird es, glaube ich, beim VfL schwierig. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob im Winter irgendwas passiert.
Ist mit der Entscheidung so in diese Woche noch zu rechnen oder gibt es da schon irgendwie einen Termin?
Ja, ich denke mal, der DFB wird es vor den Weihnachtsfeiertagen auf jeden Fall klären wollen. Also der Einspruch wurde heute, also am Montag, eingelegt und jetzt liegt es beim DFB.
Also sollte der VfL da wirklich die Punkte zugesprochen kriegen, dann hat man dann am kommenden Sonntag dann Heidenheim zu Gast, die ja auch auf Platz 16 sind. Dann könnte man theoretisch mit einem Sieg, der dann ja mehr als ein 6-Punkte-Spiel ist, das Spiel, auf 2 Punkte an Platz 16 ranrutschen und hätte dann wirklich noch aus einer katastrophalen Hinrunde noch fast das Optimale rausgeholt. Ne?
Ja gut, aber jetzt muss man mal ernsthaft sagen, es wünscht sich doch auch kein VfL, Fan, dass du jetzt 3 Punkte bekommst, weil der ein Feuerzeug an den Kopf bekommt, oder?
Nein.
Ja, also, ja.
Also eine Sache noch, dann können wir das Thema auch belassen aus meiner Sicht, wenn es danach geht, ob ein Spieler dann getroffen wird. Erinnern wir uns mal an viele Stadien, auch außerhalb von Deutschland, wenn da die Spieler bei den Ecken stehen und was da teilweise auf die einprasselt und so, wenn es danach gehen würde und sich die Spieler dann jedes Mal, ich will Patrick Drewes jetzt nichts unterstellen, nur so sich fallen lassen und dann nach dem Motto, ich kann nicht mehr weiterspielen und so, hätten wir, glaube ich, jedes Wochenende irgendwo irgendwelche Spielabbrüche.
Also ich finde schon auch, da hast du recht, und dass auch verdammt viel draus gemacht worden ist, mit hier ins Krankenhaus fahren und whatever. Wir stecken nicht drin. Und deswegen finde ich es auch einfach furchtbar, dass es irgendein Vollidioten gibt, der letztendlich da überhaupt die Situation auslöst, weil ich glaube, lieber hätten wir über 90 Minuten Kampffußball vom VfL gesprochen, als über den Quatsch, der dann jetzt im Nachgang Thema ist, oder?
Gebe ich dir vollkommen recht, also da bin ich bei dir. Aber lass uns da mal überraschen, was da bei rauskommt nach dem Spiel. Ne? Alles ziemlich ärgerlich. So, und dann kommen wir zu einem Samstagabend-Topspiel im kleinen Nordderby, nenne ich es mal. Gewinnt der SV Werder Bremen am Hamburger Millerntor letztlich souverän, weil höchst effektiv mit 2:0, total ungefährdeter 2:0 Auswärtssieg. Die Bremer bestätigen ihre starke Auswärtsbilanz, Zweiter der Auswärtstabelle. Derek Köhn in der ersten Halbzeit und Marvin Ducksch mit einem richtig schönen Tor in der zweiten Halbzeit, 54. machen da schon früh eigentlich den Deckel drauf und das Spiel war da eigentlich schon gegessen. Die Paulianer waren bemüht, aber nach vorne hin deutlich zu wenig Durchschlagskraft. Topstürmer Gila Wugi war ja auch nicht im Kader, war ja, meine ich, gesperrt gewesen. Hat man auch gemerkt. Und ja, die Bremer stehen ziemlich gut da nach dem Sieg auf Pauli.
Soll ich so an? Vielleicht kurz.
Ja.
Unglückliche Spielansetzung, glaube ich, für ein Samstagabend-Topspiel. Ich glaube, da gab es andere Spiele, die vielleicht mehr versprochen hätten, um es mal so auszudrücken, tatsächlich. Ich glaube schon, dass der Wille zumindest da war bei Pauli. Zu Hause gegen Bremen war ja Nordderby, wenn man es so nennen will. Ich glaube, wobei, ich habe mal in dem Forum irgendwann diese Woche gelesen, dass es auf keinen Fall Nordderby genannt wird, weil das ja eigentlich der HSV gegen Werder ist. Unabhängig davon glaube ich schon, Pauli wollte, konnte aber nicht, weil du da eben ein Stück weit eben ja ein bisschen limitiert bist bei deiner Qualität, vor allem im Spiel nach vorne. Sinani, Eggestein, Afolayan, letztendlich, die dann halt nach vorne in der letzten, ja, wie sagt man da?
Letzten Drittel?
Im letzten Drittel dann einfach aus qualitativ vielleicht nicht das höchste Regal der Bundesliga bedienen. Das merkst du dann schon. Das ist ein Spiel, wo du dann eben auch mal so einen, ja, Marvin Ducksch vielleicht gebrauchen könntest, der mal auch in der Situation eine Kiste macht. Und auf der anderen Seite hast du die Bremer, die halt einfach eiskalt und effizient waren, vielleicht aber auch das gewisse Spielglück auf ihrer Seite hatten. Weil an sich, selbst wenn man sich auch die Spieldaten anschaut, das war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Irgendwo schon auf Augenhöhe mit einem minimalen, marginalen Unterschied bei der individuellen Qualität, die das Spiel in dem Sinne zugunsten von Werder entschieden hat. Also ist zumindest meine Meinung.
Ja, ich meine, das 2-0, wie das fällt, ein richtig geiler Abschlag von Zetterer da kurz hinter die Mittellinie zu Weiser. Er läuft da seine paar Meter außen, flankt rein, Ducksch nimmt dann, glaube ich, Dropkick war es dann, über zwei Stationen zu einem Tor zu kommen in der Bundesliga, Fabi, das darf aber eigentlich auch nicht passieren, ne?
Nee, hast du vollkommen recht, aber wie gesagt, ich glaube, wenn du St. Pauli spielen siehst, ist es nicht beispielsweise wie bei Holstein Kiel, dass du das Gefühl hast, okay, es reicht hinten und vorne nicht, sondern
spielen immer mit.
Die spielen immer mit, sorgen auch mal für die Überraschung, vor allem die Heimspiele, auf die wird gesetzt letztendlich, dass es da Punkte gibt. Es war jetzt auch kein Spiel, wo du leistungsmäßig abfällst, aber es ist natürlich schon auch so, dass St. Pauli mit Mitteln kämpft, die ja eben weit hinter denen liegen, was wahrscheinlich 13, 14 andere Bundesligisten auf dem Platz bieten können. Ja. Das ist leider die Wahrheit.
Stimmt. Gut, und dann kommen wir zu drei Sonntagsspielen nach Sören. Und da gab es ein...
Kann man alle für den Sören jetzt geschenkt.
Gibt es da auch den Namen Derby für? Ich weiß gar nicht. Zwischen Heidenheim und Stuttgart in Baden-Württemberg?
Ach,
nein, auch nicht, ne?
Nein, Sören. Das Spiel hat wahrscheinlich zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte stattgefunden.
Ja, also da kenne ich mich nicht aus. So weit im Süden bin ich nicht beheimatet. Aber zum Spiel, ich glaube, es gilt das, was, glaube ich, für St. Pauli gegolten hat an dem Abend davor. Heidenheim war bemüht, aber am Ende war der VfB zu stark für die Heidenheimer. Klar, in der ersten Halbzeit war es vielleicht noch ein bisschen mehr ausgeglichen. VfB ist dann mit einer 2-1-Führung in die Halbzeit gegangen, aber danach fand ich schon, war der VfB die abgezocktere Mannschaft. Nochmal, Heidenheim hat es versucht im Rahmen der Möglichkeiten, aber es reicht im Moment nicht. Vielleicht in der letzten Saison hätte es noch gereicht, irgendwie zum Unentschieden zu kommen, aber so verlierst du, glaube ich, schon verdient 3-1, weil im Moment, Heidenheim muss die Punkte woanders holen, vielleicht dann eben auch nächste Woche in Bochum, wer weiß, aber der VfB ist, glaube ich, im Moment nicht der Gradmesser für Heidenheim.
Ja, die Heidenheimer jetzt durch die Niederlage jetzt schon aus den letzten 9 Spielen nur einen einzigen Punkt geholt. Also weiter in der Abwärtsspirale. Allerdings hat man aus dem Spiel auch was Positives gezogen nach dem nicht wirklich guten Auftritt dann in der Conference League in der Türkei. War der Coach auf jeden Fall sehr zufrieden, sagte auch, Mannschaft hat sich emotional geschlossen, auf jeden Fall stark präsentiert, gegen die Niederlage gestemmt, gegen den starken Gegner, einen harten Kampf geliefert, also war man da, was das angeht, auf jeden Fall zufrieden und gerade auch nach dem 2-1 der Stuttgarter waren ja auch die Chancen da auf einen Ausgleich, das Tor der Stuttgarter ist 3-1 wieder, glaube ich, erst in der 85. Also da hat Heidenheim schon nochmal einiges versucht, zumindest auf den Punkt zu gehen, ne? Auf jeden Fall eine definitiv Leistungssteigerung. Aber ja, stehst wieder mit leeren Händen da, Fabi.
Ja, Tatsächlich, und ich sag's ja seit ein paar Wochen, ich möchte nicht immer der Mahner sein hier in der Runde. Aber es könnte ein ganz interessantes Jahr für die Heidenheimer werden, wo es wirklich darum geht, ja, gegen den Abstieg zu spielen. Große Glück dieses Jahr, dass du eben zwei, drei Mannschaften hast, die qualitativ irgendwo in deinem Pool mitschwimmen, um es mal so auszudrücken. Aber dass du gegen eine Mannschaft wie den VfB oder mittlerweile eben viele Mannschaften, die auch vor dir in der Tabelle stehen, einfach nicht mithalten kannst, denke ich, ist so langsam ja in Heidenheim auch beim letzten angekommen. Deswegen würde ich sagen, die Saison wirklich in vollen Zügen genießen, auch in der Conference League und alles Mögliche daran setzen, aus Heidenheimer Sinn wirklich den Abstieg abzuwenden. Aber es wird sehr schwer, weil ich glaube auch tatsächlich, ich habe am Wochenende auch ein bisschen zweite Liga verfolgen können. Mit Sicherheit auch eine Mannschaft tatsächlich, oder was ich sagen kann, dass eine Relegation nächstes Jahr auch ziemlich interessant sein könnte. Je nachdem, wer sich dafür qualifiziert aus der zweiten Liga, weil ich glaube, dass alle Mannschaften, die in der Bundesliga um den Relegationsplatz spielen, qualitativ nicht wirklich besser sind als der ein oder andere Zweitligist.
Ja, da kommen wir dann jetzt gleich noch drauf zu sprechen. So, und dann, Sören, kommen wir zu Borussia Dortmund, die nach ihrer ersten Niederlage daheim unter der Woche gegen Barcelona jetzt zu Hause das zweite Unentschieden in dieser Saison zu Hause kassieren. Quasi mit Schlusspfiff entriss Jakob Brun Larsson, der Ex-Dortmunder, dem BVB noch 3 Punkte. Am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden bei einem schwachen Auftritt der Dortmunder.
Ja, schwach ist, glaube ich, noch untertrieben. Es war, glaube ich, alles in allem ein richtig schlechter Auftritt für die Dortmunder. Klar kann man sagen, du hast unter der Woche ein gutes Spiel gegen Barcelona gemacht, aber was zählt, ist die Bundesliga. Ja, und das war von vorne bis hinten keine gute Leistung. Entspricht auch nicht den Erwartungen, die man in Dortmund hat. Ich glaube, von Beginn an kein flüssiges Spiel nach vorne. Du hast dir wenig Chancen erspielt. Klar gehst du dann durch ein schönes Tor von Reina in der zweiten Halbzeit in Führung, aber selbst danach ja, hat der BVB auch gefühlt ohne Selbstbewusstsein gespielt. Normalerweise musst du so ein 1-0 dann auch einfach nach Hause bringen, aber es passt in die Situation, in der der BVB im Moment ist, dass du dann eben noch ein 1-1 bekommst. Hoffenheim auch da, glaube ich, mit den Mitteln, die sie im Moment haben, haben es ordentlich gemacht, sich da noch belohnt im Unentschieden. Von daher eher der Gewinner, glaube ich, sind die Hoffenheimer. Und die Dortmunder, ja, sie können im Moment nicht an gute Leistungen anknüpfen. Von daher ein Unentschieden, was absolut in Ordnung geht.
Fabi, Nico Schlotterbeck war ja überraschenderweise wieder in der Startelf und der war hinterher auch am Interview, beziehungsweise machte ein Interview und hatte dann gesagt, wir haben ein unfassbar schlechtes Spiel gemacht, ohne Energie gespielt, keine Klarheit mit dem Ball. Auch trotz 4 Tagen Pause und im Spiel unter der Woche müssen wir normalerweise in der Lage sein, 90 Minuten am Anschlag zu spielen. Aber von dem allem hat man nichts gesehen bei den Dortmundern.
Ich glaube einfach, und das sage ich seit Wochen, dass man sich in Dortmund selbst anlügt, tatsächlich. Ich glaube auch, man redet sich viel mit der Champions League schön, wo man wirklich extrem gut dasteht. Ich würde aber schon fast einmal in den Raum schmeißen, ich möchte keinen Dortmund-Fan ärgern, würde man Leipzig mit Dortmund tauschen, also die Gegner, würde Dortmund wahrscheinlich ähnlich dastehen. Möchte es einmal kurz erklären. Ich glaube, du hattest Brügge, du hattest Celtic, du hattest dann zwei Siege offensichtlich, du hast gegen Real verloren. Dann hattest du Sturm Graz und Zagreb. Das sind nun mal halt einfach Spiele, die du gewinnen musst. Und ich glaube, da sind wir alle in einem Boot. Hättest du jetzt Inter, Liverpool, Atletico gehabt, ich glaube, dann wird es den Dortmunder ähnlich gehen. In der Bundesliga sehe ich es ähnlich. Ich kann mich eigentlich an, ehrlicherweise weiß ich gar nicht, wann das letzte wirklich richtig gute Bundesligaspiel der Dortmunder tatsächlich gesehen habe. Und genauso hast du am Sonntag, also das war ja gestern, absoluter Wahnsinn. Also ich habe ja schon fast das Gefühl gehabt, da spielt eine Mannschaft irgendwo aus dem Tabellenkeller, die versucht, die letzten Viertelstunde, 20 Minuten das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Mit langen Bällen hinten raus, Guirassy im eigenen 16er, der in der 80. Minute den Ball lang hinten rausschlägt. Das muss man sich mal vorstellen. Also das kann ja gar nicht der Anspruch sein. Und deswegen sage ich, man redet sich zu viel schön dort. Es ist eine Mannschaft, die einfach nicht mehr drin haben wird als wahrscheinlich Platz 5, würde ich mich jetzt mal festlegen. festlegen. Und von daher ist vielleicht das, was wir im Moment sehen, die Wahrheit. Und damit sollte sich jeder Dortmund-Fan anfreuen.
Genau so. Und denn Zahlen lügen nicht, um es mal der Tabelle nach aufzuschlüsseln. 11 Punkte auf die Bayern. Ich glaube, die sind sowieso nicht mehr der Maßstab für die Dortmunder. Aber ja, der immer ausgerufene Platz 4, den momentan RB Leipzig innehat, punktgleich mit den Frankfurtern auf Platz 3, sind auch schon 5 Punkte Rückstand, ne?
Ja, und man kann es vielleicht sogar noch schlimmer sagen. Man in dem Fall ist Dortmund auch nicht besser als Mainz, als Bremen. Und die Wolfsburger würde ich da auch noch mit reinnehmen. Also in diesem Fahrwasser sind sie im Moment. Und das ja, kann und ist auch nicht der Anspruch vom BVB.
Ja. Meint ihr, da passiert noch was im Winter am Transfermarkt? Wo soll man ansetzen?
Beim Trainer.
Beim Trainer?
Ja, das ist doch offensichtlich, dass er für mich kein Bundesliga-Trainer ist, noch nicht.
Ja, für dich, Fabi, für dich ist es offensichtlich.
Ja, für mich tatsächlich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er vor der Mannschaft steht, die letztendlich sein System aufdrücken kann. Woche für Woche solche Leistungen. Am Ende des Tages gehören da noch mehr rein. Du hast einen Kehl, du hast einen Aki Watzke, wie sie alle heißen, Lars Ricken, wenn die auf der Tribüne siehst. Es fällt mir schon schwierig, die Kaderzusammenstellung dann im Allgemeinen. Es ist, glaube ich, schwierig tatsächlich. Ich glaube, die Dortmunder wollten da irgendwie so einen Weg einschlagen mit, wie nennt man es im Fußball immer, Stallgeruch, der offensichtlich manchmal eben auch nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt. Ich weiß es nicht, aber das Schöne ist, am Ende des Tages ist es nach wie vor immer noch was Besonderes, glaube ich, wenn du gegen den BVB spielen darfst. Dieses Jahr würde ich aber allerdings ehrlicherweise nicht so viel vom BVB erwarten.
Mhm. Gut. Und die Mannschaft, die eigentlich auf dem Platz steht, wo der BVB mindestens gerne stehen würde, ist jetzt RB Leipzig, die auch wie quasi im Pokalspiel auch das zweite Spiel jetzt innerhalb von anderthalb Wochen zu Hause gegen Eintracht Frankfurt mit 2-1 gewinnen. Ich glaube, man kann festhalten, es war gerade in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr guter Auftritt der Leipziger, wo Kevin Trapp die Frankfurter von einem höheren Rückstand bewahrt hat. Der zwischenzeitliche Ausgleich, den hat Leipzig dann durch Openda wieder egalisiert, 2-1 geführt. Und die Frankfurter, ähnlich schon wie in Lyon, nach vorne hin nicht mehr mit der Durchschlagskraft wie in den letzten Wochen, auch offensiv auch nicht wirklich effektiv nach vorne hin. Ja, und so endet dann auch die Serie von 6 ungeschlagenen Spielen, zuletzt auch mit einer Niederlage für die Frankfurter. Es scheint so den Anschein zu machen, dass so kurz vor Weihnachten den Frankfurtern, ich glaube letzte Woche 2-2 in Augsburg, so ein bisschen die Luft ausgeht.
Ja, ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, dass sie noch nicht das Top-Team sind, wie Leverkusen oder wie Leipzig. Also sie sind noch kein Bayernjäger, sie haben viele junge Spieler dabei, die sicherlich sich auch mal an den Druck gewöhnen mussten, dass du eben auch ins Spiel gegen Leipzig gehst und sagst, okay, wir wollen hier 3 Punkte holen. Ja, also ich glaube, das ist völlig normal. Wenn sie die Saison auf Platz 3 abschließen oder auf Platz 4, dann glaube ich, ist man in Frankfurt dennoch sehr zufrieden.
Mhm. Fabi, wie hast du die Leipziger gesehen oder eher die Frankfurter?
Ja, so wie ich es gesagt habe, ne? Es könnten schwierige paar Tage werden vor Weihnachten mit dem Spiel in Augsburg, der Niederlage in Lyon, Niederlage in Leipzig, jetzt das Derby vor der Brust. Ich glaube, da wurde auch viel zu früh in den Himmel gelobt. Muss man eben einfach mal abwarten jetzt. Ich bin gespannt aufs Wochenende tatsächlich. Mhm. Und bei den Leipzigern ist es schon so, dass man sagen muss, zu Hause das Gefühl, dass man sich langsam ein bisschen eingruft und fängt. Letztendlich, wenn man mal die Champions League ausblendet, tatsächlich, aber so, dass man da sich eigentlich auch da einordnet, wo man sich selbst auch sieht in der Tabelle. Absolutes Highlight-Spiel jetzt natürlich am Freitag in der Allianz Arena, wo sich entscheidet, ob es für die Leipziger die gute Hinserie wird oder eine weniger gute, weil entweder gehst du mit 3 Punkten Rückstand oder eben mit 9 Punkten Rückstand ins neue Jahr. Und ich glaube, das ist dann sozusagen der entscheidende Faktor. Hm.
Noch eine kleine These von mir zu den Leipzigern. Ich glaube wirklich nach dem Ausscheiden jetzt in der Champions League, dass wenn jetzt alle verletzten Stammspieler in der Winterpause zum Januar hin zurückkommen, dass die Leipziger da eine richtige Serie starten werden. Und die haben alle Top-Teams noch, die sie jetzt in der Hinrunde auswärts hatten, alle noch zu Hause, sei es Leverkusen, sei es dann die Bayern, Dortmund. Also mit den Leipzigern, glaube ich, muss man trotzdem definitiv noch rechnen im Kampf um die Meisterschaft. Werfe ich jetzt mal so in den Raum.
Ja, gut möglich. Deswegen sollte der FC Bayern alles dran setzen, mit 9 Punkten Vorsprung in die Winterpause zu gehen.
Sehr schön, perfekt. So, wo wir beim Thema Leipzig sind. RB Leipzig ist auch noch im Pokal vertreten. Da war die Auslosung am Sonntag. Die haben ein Heimspiel gegen Wolfsburg. Dann haben wir Arminia Bielefeld als letzten Drittligisten. Die haben natürlich ein Heimspiel gegen Bremen. Auch nicht zu unterschätzen für die Bremer. Stuttgart empfängt den FCA. Die hätten wahrscheinlich lieber ein Heimspiel gehabt. Und dann eigentlich das Spiel schlechthin. Leverkusen gegen Köln. Wäre vielleicht auch cooler gewesen, wenn es sogar noch in Köln gewesen wäre. Aber Fabi, was sagt das Pokalorakel?
Ja, geschenkt tatsächlich für die Leverkusener. Zweitligist zu Hause. Ist, glaube ich, immer ein Muss, dort weiterzukommen. Und am Ende des Tages wird sich es wahrscheinlich je nach Auslosung auch dann fürs Halbfinale entscheiden, wer sozusagen den Titel mitnimmt.
Also ich höre da so ein Finale Leipzig-Leverkusen raus bei dir. Eventuell.
Ja, ich würde mir den VfB auch wünschen, im Zweifel. Mhm.
So, Sören, zweite Liga.
Ja, zweite Liga bleibt spannend. Ich glaube, an diesem Wochenende gibt es, was den Aufstiegskampf betrifft, zwei Teams, die Gewinner des Spieltags sind. Das ist die Elf aus Elversberg, glaube ich, und die Kölner, die jetzt erstmal auf Platz 1 und 2 stehen. Und dahinter bleibt es nach wie vor eng. Man hat gesehen, Fortuna holt ein glückliches Unentschieden gegen Schalke, hätten da auch aufgrund der Torchancen sicherlich verlieren können. Gerade was den Aufstiegskampf betrifft, bleibt es weiter sehr eng.
Ja, der HSV auch nur 1-1 in Ulm, ne? Trotz 20-minütiger Unterzahl sogar noch Chancen gehabt. Erste Halbzeit katastrophaler Auftritt, also da haben sie richtig Glück gehabt. Ja, dann haben wir hier Verfolgerduell Magdeburg-Paderborn 1-1 am Ende. Ja, ein Punkt da für die Paderborner nach Rückstand noch. Ja, Schalke-Spiel hast du angesprochen. Ja, der KSC wieder in Torlaune gewesen. 4-2 fertigen die Regensburg ab. Und dann müssen wir natürlich noch sprechen, Fabi, über deinen ersten FCK, der jetzt nach zuletzt 3 Siegen eine Niederlage bei der Mannschaft der Stunde der zweiten Liga eigentlich kassiert. 9 Spiele in Folge ist Florian Kohfeldt jetzt umgeschlagen. Unfassbar, oder?
Absolut, also wie gesagt, das war schon eine Überraschung, glaube ich, auch in der Höhe, dass man so letztendlich baden geht in Darmstadt, was aber das Witzigste eigentlich an der zweiten Liga ist. Man muss sich die Tabelle mal angucken, und von Platz 9 bis Platz 1 sind es 3 Punkte. Wir reden immer so viel über die Champions-League-Tabelle, die keiner versteht. Tatsächlich ein Spieltag und in der zweiten Liga wird alles durcheinander gewürfelt. Macht es unglaublich spannend, tatsächlich, also finde ich zumindest. Und von daher, glaube ich, gibt es eigentlich gar keine Überraschungen mehr, über die man Woche für Woche spricht, sondern einfach über Ergebnisse, die sich dann in der Tabelle niederschlagen. Und wenn es so weitergeht, könnte es ein ziemlich interessantes Aufstiegsrennen werden. Ja.
Ja, am Ende könnte man, glaube ich, die ersten 15 Mannschaften nehmen, in den Sack reinschmeißen und am Ende der Saison einfach 3 Mannschaften rausziehen und man hat definitiv die richtige. Ne?
Ja.
So, dann sind wir soweit durch, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, außer den Gewinner des Spieltages noch, den haben wir noch.
Ich würde den SC Freiburg nehmen, der sich da oben jetzt unter den Top 5 festsetzen wird.
Okay.
Ich nehme die Gladbacher heute mal ausnahmsweise, weil sie im Moment gerade von der Leistung her deutlich in die richtige Richtung unterwegs sind, von der Form her. Jetzt mit 21 Punkten, 2 Punkte hinterm Tabellensechsten VfB. Vielleicht mit versöhnlichen Weihnachten nach vielen, vielen Jahren der Enttäuschung.
Sehr schön. Ich habe heute keinen Gewinner des Spieltages aus der Bundesliga. Ich habe ein bisschen weiter. Ich blicke über den großen Teich hinweg. Wir gucken ja auch die ein oder andere Sportart auch.
Na, das ist unfair.
Das ist unfair. Hättest du den sonst auch genommen?
Ja, nee, sonst hätte ich nämlich, sprich zu Ende.
Uns Dennis Schröder, muss ich gratulieren zu seinem Trade zu den Golden State Warriors. Hat, glaube ich, jetzt alle Top-Mannschaften in seiner bisherigen NBA-Karriere, alle Stationen jetzt hinter sich, sei es die Lakers in Boston, jetzt mit Steph Curry zusammen. Also alles richtig gemacht. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort, glaube ich.
Ja, da kann ich sagen, aber uns Dennis, da bin ich weit von entfernt tatsächlich. Ich bin nämlich kein so großer Fan von ihm persönlich tatsächlich, bin aber voller Respekt für seine Leistungen, die er bringt. Kann aber in dem Sinne eigentlich nur empfehlen, guckt euch die Mo Wagner Brothers Doku an auf ZDF. Ich bin mittlerweile mit dem zweiten Teil durch. Der dritte kommt noch, finde ich ganz gut gemacht. Mein Highlight dieses Wochenende war aber tatsächlich die NFL. Und zwar gestern Abend Bills gegen Detroit Lions. Phänomenales Spiel. Also für alle, die es mit dem Football halten. Es geht langsam in die heiße Phase und das war ein Geschenk. Sondersgleichen, das Wochenende mit so einem Sportspiel abzuschließen.
Okay, so also, kann ich sagen. Also sagst du, da lohnt sich die Highlights nochmal anzuschauen?
Hundertprozentig, tatsächlich NFL, es geht in die heiße Phase, phänomenal.
Ja, ein, zwei Spieltage müssen noch sein. Ne? Jahresende ist, glaube ich, immer ein letzter Spieltag. Ne?
Ja.
Ja.
Perfekt. Bisschen was kommt noch und dann geht es Richtung Playoffs.
Sehr schön, perfekt. So, dann freuen wir uns auf den letzten Bundesligaspieltag am nächsten Wochenende. Internationale Woche haben wir keine mehr.
Donnerstag ist noch Conference League, so darf man das nicht sagen.
Donnerstag ist noch Conference League?
Yes.
Tatsächlich?
Ja. Yep.
Bist du dir sicher?
Ja. Yep.
Das kann doch nicht sein.
Doch.
Und Heidenheim spielt auch noch?
Ja. Yep.
Was spielen die jetzt schon gegen St. Gallen?
Das ganz gibt's. Hundertprozentig.
Okay, dann sind die
quasi... Das ist aber das einzige Spiel tatsächlich. Warum das so ist, kann ich dir nicht sagen, aber kann ich dir sagen, warum ich das weiß. Weil ich gestern Abend beim Football gucken die Werbung auf RTL gesehen habe. Jetzt weiß ich
es. Sonst hätte ich es auch nicht gewusst. Ja, gut.
Nee, und dann habe ich auf der Sohn umgeschalten.
Ah, okay. Sehr schön. Gut, Fabi, dann wünschen wir dir gleich einen schönen, unterhaltsamen, spaßigen Kindergeburtstag.
Dankeschön.
Und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder, Jungs, zum letzten
So machen wir es. Schöne Woche, Jungs. Danke.
Bis dann.
Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.
Ciao, ciao.